Es wird verdammt kalt langsam draußen. Der Sommer ist beendet und genauso beendet ist auch die Sommerpause des Lichtspielhauses. Wir haben uns spontan überlegt, uns heute wieder zu treffen und wieder für euch aufzunehmen, denn es ist Zeit der warmen Decken, der Wärmflaschen, der heißen Biere und die Zeit der Muggeligkeit. Dazu passt natürlich am besten ein schöner Podcast. Herzlich willkommen im Lichtspielhaus. Mein Name ist Sascha.
Und ich bin der Matthias. Und wir beiden Nasen haben gerade tatsächlich extra für euch tatsächlich eine knappe Stunde gebraucht, um uns ein Thema auszudenken und haben dabei so einen Hunger bekommen, dass das Thema nicht weiter überrascht. Magst du uns verraten, über was wir heute sprechen?
Sehr gerne. Wir sprechen über Kochfilme und Kochserien, denn das ist ja eine große Sache mittlerweile. Es gab ja diese ganzen dämlichen Kochshows früher immer. Irgendwelche Promi-Nasen, ja, waren da irgendwie im deutschen Fernsehen und haben da schlechte Witze gemacht und ein bisschen Ingwer über alles gegeben. Aber in Zeiten von Netflix, wo halt alles in vernünftig und in gut gemacht wird, gibt es jetzt eben auch richtige Kochshows für richtige Menschen. Und über die wollen wir heute mit euch sprechen.
Genau. Denn, also ich freue mich erstmal, dass wir wieder da sind. Wir haben so lange Pause gemacht. Es hat sich einiges getan bei uns, vielleicht im Laufe der Sendung dazu mehr. Aber was sich definitiv nicht ändert wird, ist, dass wir die Sendung sind, in der tolle Getränke getrunken werden.
Und, ach so, ich dachte, dein Satz endet mit, was sich nicht geändert hat, ist, dass wir die Sendung sind. Also du nicht jetzt.
Das hebe ich mir für am Ende auf.
Ja, wir sind die Sendung.
Das ist der neue, unser neuer Satz. Lichtspielhaus, wir sind die Sendung.
Finde ich gut. Gefällt mir. Ja, stimmt, Getränke jetzt. Es geht ja ums Kochen. Dazu gehört ja auch, wie das, so eine schlechte deutsche Kochshow, so, fällt mir gerade perfektes Beispiel ein. Kannst du dich noch an Bioleck erinnern? Oder wie hieß denn das Alfredissimo oder sowas, hieß die Show früher?
Das ist ja ein Riesling. Keine Ahnung.
Das war Hitler nachgemacht? Also Bioleck
dreht sich jetzt im Grab rum, nachdem man das gehört hat.
Der lebt doch noch, oder?
Das kannst du mir nicht beweisen.
Kann ich nicht. Nein, aber ja, genau, das war so eine dieser ersten, das haben meine Eltern alles immer geschaut und da musste ich manchmal mitgucken und das war ganz furchtbar, ganz, ganz unangenehme Sendung war das.
Das war sehr merkwürdig vor allem, also die Kombination, also zwischen diesen Gästen, die irgendwie da waren, um ihre Sachen zu promoten, aber dann irgendwelche Rezepte kochen mussten und zwar, aber alle haben gesagt, ah, das ist so toll, was der da kocht, was ein Koch und der hat aber vom Kochen genauso viel Ahnung wie ich von Afol Bioleck, so. Und insofern, also ganz, es hat eigentlich mit Kochen nicht viel zu tun, die Sendung.
Also hatte der Promi wenig Ahnung vom Kochen oder Alfred Bioleck?
Beide. Was aber wichtig war, ist, dass immer diese riesige Pfeffermühle da war.
So groß wie ein afrikanisches Männerbein.
Ja, ungefähr.
Ja, aber jetzt pass auf. Wieso wird denn immer so rumgemeckert über die Kochkunst von Alfred Bioleck? Wie kommst du denn da drauf, dass das so eine Katastrophe ist?
Die Katastrophe nicht, aber der Mann hat, ich meine, was hat der Mann mit dem Kochen zu tun?
So. Ja, er ist doch schließlich Koch, oder nicht?
Der ist kein Koch.
Ehrlich nicht?
Nee, der ist halt Mensch in erster Linie. Alt, bebrillt, so, und halt wahrscheinlich irgendwie nett und keine Ahnung. Aber mit Kochen hat der nichts zu tun, der Mann.
Ach, er ist Hobbykoch quasi, so wie du und ich.
Ja, so würde ich das sagen.
Mhm. Wobei, ob man uns als Hobbykoch... kannst du dich noch an den Nudelburrito erinnern, muss ich gerade dann denken. Den du zum 100-jährigen James Bond, habe ich den noch gekocht für dich.
Das könnten wir vielleicht mal machen, irgendwie als Spezial, die besten Lichtspielhausrezepte.
Rezept der Nudelburrito.
Das war's, dann ist fertig.
Ja, können wir machen. Aber gut, Bioleck jetzt nicht. Nee. Aber Getränke. Denn in Alfredissimo, wenn die Show so hieß, das ganz ohne Gewehr, da gab es auch immer einen schönen Wein.
Da rollte immer so eine Tomate durchs Bild.
Also Bioleck jetzt.
Nee, der ist ja keine Tomate. Sondern unten am Bildrand, immer wenn dann, am Ende kommt ja immer diese Musik. Und dann kommt immer, wer da alles mitgearbeitet hat und da rollte eine Tomate mit.
Aha. Vielleicht gibt es bestimmt auf YouTube mal, könnt ihr mal reingucken. Aber wie zum guten Gericht gibt es jetzt auch zu einem guten Podcast ein leckeres Getränk. Ich habe mir ein Schloss Autenrieder Bernsteinweiße, also eine Schloss Autenrieder Bernsteinweiße habe ich mir besorgt heute. Da habe ich einen Kasten geschenkt bekommen von der lieben Freundin, die da immer vorbeifährt an dieser Brauerei Schloss Autenried und dachte, der Sascha, der liebt doch seinen Weizen, komm, kaufe ich dir mal einen Kasten. Und das schmeckt tatsächlich ganz hervorragend. Also ich habe den schon bald vernichtet, diesen Kasten, der ist sehr lecker. Kann es sehr empfehlen.
Sehr gut. Ich trinke, habe ich auch geschenkt bekommen vom lieben Philipp, nämlich aus Hamburg, weil er da wohnt und arbeitet, ein Buddelschip. Also Buddelschip ist, glaube ich, die Brauerei. Und das ist ein Pilz und es heißt Mitschnagger. Mitschnagger, bitte. So, und steht da Bier mit charmanter, unfiltrierter. Charakter, nicht charmanter. Oh Gott. Bier mit Charakter, unfiltriert.
Sag mal, ist das ein Sketch, den du jetzt aufführst, gerade im Hintergrund? Das klingt wie so ein Loriot-Sketch irgendwie. Also charmante mit Bier und ja.
Das ist Bier eine Helene. Das verstehe ich wohl.
Richtig. Also.
Ich trinke das jetzt einfach. Ich mach das jetzt mal
ja,
raus.
Ja, so nehme ich.
Achtung. So.
Das klang schon mal lustig.
Ich habe mir das aufgehoben. Ich habe das schon einen Monat hier, glaube ich. Und Bier soll man ja eigentlich so frischer, desto besser trinken. Aber ich gucke jetzt mal.
Ich dachte, das soll man doch ein bisschen lagern. Das ist also so ein Kasten schön in die Sonne stellen, dann, ja. Damit halt die Gärung weiter fortschreitet. Mhm. Also.
Boah, ein bisschen Verperlung. Alter. Also es ist ja ein Pilz, so. Aber es schmeckt ein bisschen wie so ein Ale. Wie so ein PA oder sowas.
Das ist sehr gut, weil Pilz schmeckt ja an sich nicht lecker.
Es geht. Ich habe in letzter Zeit den wieder Gefallen am Pilz gefunden.
Fußpilz, Entschuldigung. Es kommt nicht anders. Aber das ist auch so ein Alter. Da merkt man, du wirst alt, ne? Du hast ja auch im Vorgespräch gesagt, wenn du jetzt mal deine 4 Bier am Abend trinkst, die du halt so immer wieder genehmigst, geht's dir am nächsten Tag gar nicht so gut.
Ich weiß auch gar nicht, woher das kommt. Dass man sich da nicht so gut fühlt. Weiß auch nicht. Nee, früher war das leichter, aber ich habe mittlerweile das Gefühl, irgendwie, es geht nicht mehr so gut. Aber vielleicht ist doch das Bier auch, ist das Bier wertiger geworden. Früher musste man von der Plörre musste man vielleicht mehr trinken.
Ich weiß es nicht. Aber früher haben wir auch so einen Schwarzenegger-Cast aufgenommen, waren am nächsten Tag fit wie ein Turnschuh.
Ja, Wahnsinn wahrscheinlich. Ich meine mich noch zu erinnern, dass es mir gar nicht gut ging danach.
Ich weiß es nicht mehr, der Zapfenzünder war schuld. Aber apropos nicht so gut gehen, da habe ich jetzt auch, gestern habe ich Wein getrunken. Und also Bier geht ja gut, aber Wein, ich habe Rotwein und dann Weißwein getrunken. Ich weiß nicht, ob man das mischen darf oder nicht, keine Ahnung.
Alkohol, das ist vollkommen wurscht.
Das ist wurscht, oder? Ja, ne? Mhm. Und jetzt habe ich wahnsinnige Kopfschmerzen. Obwohl das qualitativ hochwertiger Wein war, Mordschädel auf. Weiß gar nicht warum.
Du kennst ja auch den alten Tipp, was so Getränke betrifft. Die alte Weisheit geht ja so, Wein auf Bier, das rate ich dir, und Bier auf Wein, das rate ich dir.
Ist beides rätst du mir? Ja. Ja. Funktioniert. Das ist der alte Klassiker. Ich hatte noch ja, natürlich. Und jetzt geht's mir nicht so gut, aber das Weizen, das macht alles wieder gut jetzt bei mir. Das läuft schon.
Weizenversiegelung, die da jetzt einsetzt.
Richtig, alles. Genau.
Ja.
Das geht jetzt um den Wein rum, bildet so eine Weizenkugel und dann kann er mir nicht mehr wehtun.
Ja, Weinverweizung. So.
Quarantäne.
Aber ja, wir sprechen auf jeden Fall heute über Essensserien, weil ich habe meine Netflix-Liste vorhin mal hier aufgeschlagen, vor mir das große Buch, das Netflix-Tagebuch, das ich führe, und gesehen, dass wir über alles, was wir schon, also alles, was ich gesehen habe, darüber haben wir schon gesprochen. Jetzt habe ich die Wahl, entweder komische Filme zu schauen, damit wir drüber sprechen können, auch wenn die doof sind. Und das widerspricht ja so ein bisschen dem Konzept unseres Casts. Denn wir sprechen eigentlich nur über Sachen, die wir irgendwie mögen wollen.
Ja, das stimmt, richtig. Denn wir mögen es, Sachen toll zu finden und nicht Sachen zu zerreißen. Das macht auch mal Spaß, aber ich gucke mir nicht absichtlich einen schlechten Film an, nur um ihn anschließend zerreißen zu können.
Ja. Genau.
Das ist einfach so.
Aber was wir beide mögen, ist ja Essen.
Richtig. Ja, das stimmt. Und deswegen Essensdokus oder beziehungsweise Serien über Essen. Und also ich muss sagen, für mich, ich fand das immer langweilig. Das war was, das meine Eltern geguckt, das hat mich nicht interessiert. Ich habe früher gar nicht gekocht, weil das hat ja die Mama gemacht und nicht der Sascha. Jetzt muss der Sascha das selber machen. Aber für mich sind das erste Mal war der Moment, wo ich mir dachte, oh, so Essensshows sind doch ganz cool, war tatsächlich mit Jamie Oliver. The Naked Chef hieß damals seine erste Show, hieß The Naked Chef. Und da dachte ich mir schon so, wow, hey, das ist auch nicht nur irgendwie geiles Essen, das guckt man sich ja eh gerne an, sondern das ist auch gut gemacht. Das ist einfach ein sympathischer Typ und eine kurzweilige Sendung. die sehr, sehr gut gemacht ist. Das war für mich das erste Mal. Das lief, glaube ich, irgendwie, ich habe ja in Bayern gewohnt oder wohne noch in Bayern und da hatte man damals noch ORF.
Ja. Und Österreich. Ich dachte ja früher, dass es immer ORF hieß. Habe ich immer gedacht früher.
Ja. Wegen Karl Auf, ne?
Genau, das ist der Grund.
Sein Fernsehsender.
Sein Privatsender von Karl Auf.
Ja, richtig. Und das lief da immer nachts, irgendwie am Wochenende. Und dann ist man halt nachts heimgekommen aus dem Nanu. Grüße gehen raus. Ja, das war so die Stammkneipe. Ja. Bei uns auf dem Dorf. Und da ist man heimgekommen nachts, ein bisschen die Lampe angehabt, hat sich dann so hingemuggelt, war kalt draußen, also in meiner Vorstellung jetzt, weil es jetzt eh kalt draußen ist, richtig ungemütlich, so verschneit, unter die Wolldecke und natürlich noch als Medienkind Fernseher auf dem Zimmer gehabt und dann noch schön Fernseher angemacht zum Einschlafen, damit das Zimmer sich nicht so dreht. Und dann hat Jamie Oliver leckere Sachen für mich zubereitet vor meinen Augen. Und was war denn für dich, was hat denn Jamie Oliver besser gemacht als zum Beispiel jetzt den Alfred Biolek?
Alles, so. Also meine Begegnung mit Jamie Oliver ist ja die, ich habe das auch irgendwie so gesehen. Wie alt war ich da, irgendwie 16 oder sowas, keine Ahnung, würde ich mal schätzen. Ja. Und ich habe den gesehen und dachte mir, das sieht voll cool aus. Wie kannst du so lässig aussehen beim Essen machen? Ich kannte das nicht, dass das überhaupt irgendwie in Verbindung stehen kann. Und da habe ich mir tatsächlich das war in Frankfurt damals, ich weiß gar nicht, warum ich da war, habe ich mir das erste Kochbuch gekauft, das er rausgebracht hat. Habe ich mir mit 16 Jahren ein Kochbuch gekauft, ey.
Du bist auch ein seltsamer Mensch. Ein sehr, sehr seltsamer Mensch. Also ich kenne sonst keinen, der sich da 16 Kochbuch kauft. Wirklich nicht.
Ja, komisch. So, dann habe ich da Sachen rausgekocht und dieses Kochbuch ist immer noch in guter Benutzung hier. Ich möchte der Kartoffelsalat, der Jamie Oliver Kartoffelsalat.
Ja, das ist ja tatsächlich das Fundament unserer Freundschaft, wenn man so will, der Jamie Oliver Kartoffelsalat. Da habe ich dann, wir kannten uns frisch im Studium und dann habe ich meinen ersten Geburtstag bei mir in dieser alten Bude, wo es mir so heiß war, noch gefeiert. Und da hat jeder was zu essen mitgemacht und wir kannten uns noch nicht lange, aber ich dachte mir, oh, der Matthias, der scheint ja ganz nett zu sein, laden wir den mal ein und dann hast du diesen leckeren Kartoffelsalat mitgebracht. Und dann hatte ich dich ins Herz geschlossen dadurch.
Es ist ein sehr, sehr guter Kartoffelsalat mit Pesto Verde drauf. Ich kann das nur empfehlen. Soll ich das Rezept verraten hier?
Hast du das? Ist das nicht, kommt da nicht Jamie Oliver und bricht die Daumen dafür?
Wahrscheinlich schon, aber dann irgendwie, weiß ich, wahrscheinlich werde ich lecker angerichtet für englische Schulkinder oder so.
Ganz günstig bist du.
Ja, dann verrate ich das hier nicht. Kauft euch halt das Buch oder fragt mich einfach. Könnt ihr ja auch machen auf spielhaus-podcast.de. Auf jeden Fall, das ist ein sehr leckeres Rezept und das mache ich bis heute. Als auch die Hackfleischbällchen, die überbackenen, auch sehr gut.
Ja, die koche ich tatsächlich auch noch nach, die sind sehr, sehr gut. Ja. Apropos Rezepte, fällt mir jetzt gerade ein, bevor wir weiter mit Jamie Oliver reden. Ihr habt euch lange nicht mehr auf der... Nee. Gott, das war furchtbar. Ihr habt ja lange nicht mehr geschrieben auf unserer Website, die gerade eben genannt wurde. Ich trinke ja ganz gern, habe ich ja gerade schon gesagt. Und auch gerne Wein, da geht's mir immer schlecht. Ich habe immer gelesen, gegen Kater soll man viel Wasser trinken. Das habe ich jetzt heute gemacht, davon wird es mir aber nur schlecht. Das bringt überhaupt nichts. Könntet ihr nicht einfach mal uns die besten, eure Katerrezepte, eure Katervorschläge, was soll man essen oder auch trinken, was könnt ihr uns empfehlen? Oder ja, mir im Besonderen, weil es mir oft so schlecht geht, weil ich schon so alt bin. Was könnt ihr für Gerichte empfehlen, um einen Kater auszukurieren? Was hilft wirklich? Also ich will keinen Quatsch hören, ich will wirklich Sachen, die mir helfen, denn liebe Hörer, ich leide. Bitte helfen Sie mir.
Bitte helfen Sie mir. Ja, sehr gut.
Genau, das kam. Jamie Oliver hat zum Beispiel, um wieder, da schließt sich der Bogen, um den Bogen zu spannen, wieder zu Jamie Oliver. Der empfiehlt ja gegen Kater, weil er ein Engländer ist, läuft er halt auch wie ein Schwein. Der macht immer so englisches Frühstück, so angebraten,
ja.
Blutwurst und dann so halbrohe Eier mit irgendwie. Ich weiß auch nicht, mit diesen Bohnen noch dabei. Also da dreht sich mir vom Zuschauen, dreht sich ein bisschen der Magen um,
Ich bin ja ein großer Freund von englischem Frühstück. Ich liebe das. Also ich mag diese gebackenen Bohnen, ich mag die Würstchen. Es ist alles zu viel, es ist eine vollständige Mahlzeit, es ist mehr als was ich sonst am Tag esse. Also allein dieses englische Frühstück. Und ich war ja, Anfang des Jahres war ich in London und wir waren in so einem kleinen Hotel irgendwie eingebucht und ich dachte, okay, jetzt gibt's geiles englisches Frühstück und was muss ich erfahren? Irgendwie die Küche wird gerade umgebaut, deswegen gibt's halt Toast und zwei Sorten Marmelade und den Toast musste man sich extra toasten lassen von der Toastfrau und irgendwie zwei Sorten Müsli gab's noch. Es war alles ganz furchtbar.
Warte mal, also die Toastfrau musste, bist du dann zur Toaststation gegangen und bist dann wie Tiny Tim in einer Weihnachtsgeschichte mit dem Toast, also wie Tiny Tim hält doch seine Mütze immer so, oder Bob Cratchit hält seine Mütze doch immer so vor seiner Brust verlegen. Hast du den Toast so gehalten und gesagt, bitte, könnten Sie den toasten?
Hier, Milady.
Ein Toast, bitte.
Genau.
Ja, wie ist denn die Engländer toasten nur auf einer Seite, ne?
Nee, das war schon ein richtiger Toaster. So. Kann natürlich sein, dass der halbseitig gelähmt war.
Ja, Moment mal, aber Sting singt doch in sein, oder The Police, ich weiß nicht, ob Sting solo oder The Police, in Englishman in New York.
Das ist nur
Sting. Singt er doch, you drink coffee, I drink tea, my dear, I like my toast, done, I'm on one side. Das ist doch, dann muss doch da was Warmes dran sein. Was
Sting, Sting ist auch ein bisschen speziell. Der ist, wahrscheinlich ist der halt ein, also verstoßen von den Engländern wahrscheinlich.
Ach, deswegen nur, ach, er meint gar nicht, dass Engländer gern ihren Toast nur einfach
singt, ja,
sondern nur Sting.
Er singt ja nicht, der Engländer mag seinen Toast, sondern I drink of, ja, so.
Ja, ach so, also Sting, es geht
eigentlich. Ich nehme meinen Toast nur auf einer Seite.
Ja. Aber warum denn nur auf einer Seite? Ich verstehe es nicht. Also man will doch beide Seiten knusprig. Du willst ja nicht eine knusprige, eine labrige. Man macht ja nicht auch nur eine.
Es ist so. Hast du mal French Toast gemacht?
Ja, sehr lecker. Mit Speck. Was,
kannst du mir den Unterschied zu armen Rittern erklären?
Nein, es ist, pass auf, ganz einfach. French Toast hat doch Puderzucker, armer Ritter nicht.
Da ist aber, da ist auch Zucker drauf mit Zimt.
Dann ist dasselbe. Sorry. Ich dachte immer, der Unterschied zwischen French Toast und armer Ritter ist, dass French Toast eine süße Sache ist und armer Ritter eine herzhafte Sache.
Also bei armer Ritter habe ich immer Zucker mit Zimt drauf gehabt.
Dann hast du dir, glaube ich, ohne es zu wissen, French Toast gemacht und hast noch nie armen Ritter gegessen.
Das wäre auch dramatisch eigentlich.
Ja.
Das sind jetzt 13. Ritter. So.
Ja, ja. Nochmal kurz zu Jamie Oliver zurückzukommen. Wir reden heute über das Essen ein bisschen allgemeiner, warum auch nicht. Die Show hatte eben The Naked Chef, war coolerweise ja nicht nur so, dass er ein lässiger Typ war und seine Gäste sympathisch waren, sondern auch das Essen war fantastisch, das er da gezeigt hat. Eben, das waren neue Sachen, die hatte ich so noch nie gesehen. Die waren super lecker, wenn man die nachgekocht hat. Weil ich habe dann meine Eltern darauf aufmerksam gemacht. Die haben das auch geguckt, haben sich auch das Kochbuch gekauft und kochen da bis zum heutigen Tage noch gern Rezepte draus. Mhm. Und ich als Sohn meiner Eltern kam natürlich in den Genuss dieses Essens. Und ich fand das auch immer super lecker, die Sachen, die er da gekocht hat. Also der hat eben beides geschafft. Das war eben ein lässiger Typ, das war eine unterhaltsame Sendung mit sehr, sehr leckerem Essen.
Ich finde ja, also als ich in jüngeren Jahren hat den Charme dieser Show ausgemacht, dass er auch diese furchtbar schlechte deutsche Synchro darüber hatte.
Großartig.
Man hört großartig ihn im Hintergrund Englisch sprechen und dieser deutsche Synchronmensch, den ich aus allen möglichen Sachen, glaube ich, auch kenne, und sagt dann immer so, wie er da den Kartoffeln rummanscht und so und erklärt das und sagt, hey, das ist voll gut und so. Das war total merkwürdig eigentlich, aber irgendwie gut.
Das ist absolut kultig. Kim Hasper ist der Synchronsprecher und das habe ich jetzt gerade nicht in Live Research, das wusste ich tatsächlich, denn er spricht auch JD aus Scrubs zum Beispiel. Und 1000 andere Leute. Also der spricht wirklich unwahrscheinlich viele Menschen. Und der tatsächlich hat angefangen, so richtig Jamie Oliver zu synchronisieren. Aber aus irgendeinem Grund haben sie die englische Tonspur mit drin gelassen. Am Anfang, früher noch, später nicht mehr.
Ja, aber ich weiß nicht, das ist günstiger zu produzieren. Weil du halt nicht kein Lip-Sync machen musst, sondern halt einfach drüber sprechen kannst.
Ja, später haben sie es dann anders gemacht. Es ging ja los mit The Naked Chef. Dann kam, glaube ich, irgendwie Jamie's World oder sowas hieß das dann später, hat dann einen anderen Titel bekommen. Und dann kam meine Lieblings-Jamie-Oliver-Kochshow. Pass auf, jetzt kommt's. Die gucke ich heutzutage immer noch, gab 2 Staffeln, super gerne. Jamie at Home hieß das. Und da war er und sein völlig bekiffter Gärtner nur da gewesen. Und er hat alles draußen gekocht. Irgendwie, das ist super urig war das, wie man bei uns in Bayern sagt. Einfach so ein Lagerfeuer, eine Pfanne gehabt, dann war sein bekiffter Dingsgärtner dabei, dann haben sie alles wirklich aus dem Garten rausgezogen, eine schöne Frittata gemacht. Und Der hat alles immer erstmal, dieses Prinzip der Show war frisch geerntet und dann im Freien auch gekocht. Super gut. Also, das war alles ein bisschen rustikaler in der Show, aber Jamie at Home, das war eine besondere Empfehlung, ist, glaube ich, bis heute eine meiner absoluten Lieblings-, wenn nicht meine Lieblingskochshow. Finde ich absolut fantastisch. Hast du das mal gesehen?
Ich glaube in Auszügen, ja. Weil der Mann kann machen, was er will. Ich finde das irgendwie alles gut und ich meine, er ist jetzt, ich wage es gar nicht so einschätzen zu können, wie gut er wirklich kocht. Aber er verkauft mir dieses Essen so gut. Ich krieg so Lust, das zu essen, wenn der das macht.
Ja. Und das ist ja auch so ein Prinzip, dieses Food Porn ist das Stichwort. Man schaut sich einfach gerne sehr leckeres Essen an. Also mir geht das so. Ich finde es unglaublich unterhaltsam, jemand dabei zuzugucken, also einfach mir leckeres Essen anzuschauen. Geht das nur mir so oder kennst du das auch? Das ist einfach eine tolle Sache.
Mir geht es genauso. Es reicht auch teilweise schon nur drüber zu sprechen. Also ich habe dramatische Erlebnisse hinter mir. Ich habe sehr viele mittelmäßige Burger in letzter Zeit gegessen. Weil ich irgendwo, wir waren irgendwo unterwegs mit irgendwie Leuten und dann hieß es, komm, wir essen noch einen Happen und ich bestell, also es gibt ja so Dinge, so Läden, da gehst du abends rein, die haben irgendwie ungefähr alles im Angebot. Mhm. Und dementsprechend quasi auch wiederum nichts, weil nichts wirklich geil ist. Weil
ja, genau.
Nudel bestelle ich mir eigentlich nie, wenn ich irgendwo bin, weil ich denke, Nudel mache ich mir so oft zu Hause und denke ich halt, ja, okay, dann irgendwie werden die schon irgendwie so einen Burger haben und hab den dann gegessen. Und ich hatte so viele mittelmäßige Burger letzter Zeit. Und das letzte Mal war es so, da war ich mit einer Kollegin, wir waren irgendwie auf dem Heimweg und sie erzählt irgendwie, was sie für geile Burger gemacht hat letztens. Und erzählt dann irgendwie, ja, und sie hat dann irgendwie das Patty genommen und hat das dann nochmal angebraten mit Knoblauch, Butter irgendwie und so Zeug. Mhm. Und ich hatte so Hunger. Und danach habe ich diesen mittelmäßigen Burger gegessen und das war so, ich habe mich ein bisschen geschämt danach. Es war einfach nicht in Ordnung. Aber allein dieses drüber nachdenken im Vorfeld, das hat mir so einen Hunger gemacht.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber es stimmt schon mit diesen mittelmäßigen Burgern, aber es gibt doch jetzt auch ganz viele diese Gourmet-Burgerläden. Also in Augsburg ist es zumindest so. Und jetzt gerade du wohnst im hippen Berlin, da muss doch überall so ein Gourmet-Burger auch sein. Der kostet dann zwar auch seine 10, 12 Euro, aber mal, dafür schmeckt der halt auch entsprechend geil.
Nicht mal, bei Burgern, bei guten Burgern bist du hier bei 9,50 Euro oder so. Das ist echt alles okay. Aber wie gesagt, es waren halt so, wir waren halt irgendwie unterwegs und dachten, okay, wir essen noch, wir trinken noch was und ach komm, vielleicht essen wir noch einen Happen und das war halt irgendwie alles so durchschnitt. Das würde ich auch nicht mehr machen. Ich habe aber noch nicht rausgefunden an dieser Stelle, was ich stattdessen essen würde. Da hapert es noch ein bisschen.
Weißt du, was das Hauptproblem ist bei diesen mittelmäßigen Burgerläden? Gar nicht mal unbedingt, dass das Fleisch nicht so geil ist, sondern ich finde das Brot, manche haben ja wirklich die Frechheit und servieren dir dieses labbrige Burgerbrot, das mag ich eh nicht gerne, und das machen die, servieren die noch ungetoastet. Also nicht auf einer Seite oder sowas, sondern halt einfach so direkt aus der Plastikpackung kommt es raus und dann zack,
kommt da dein Burger drauf. Was ich immer schlimm finde, ist, wenn ich die Pommes nachwürzen muss, wenn ich Salz nochmal dran geben muss an Pommes. Das finde ich immer schlimm. Weil das.
Warum ist das denn schlimm? Das Salz ist doch da.
Ja, aber ich finde Pommes ist ja, also ist ja nicht so schwierig, die mal geil zu würzen. Und ich habe das Gefühl, dieses Standard-Tafelsalz, wenn du das nachwürzen musst, das hält nie an diesen Pommes. Das fällt immer dann dran runter. Das ist total unsexy irgendwie.
First World Problems, oder? Das Tafelsalz hält nicht an meinen Pommes.
Das ist ein Problem, das ich habe, seitdem ich im Prenzlauer Berg wohne.
So. Wie du schon dieses Referat vorbereitet hast, ich habe ja Dramatisches erlebt. Der zweite Satz war, ich habe in letzter Zeit sehr viele durchschnittliche Burger gegessen. Das ist für dich ein dramatisches Erlebnis.
Ja, das war mein Holocaust eigentlich.
Oh Gottes Willen.
Oh Gott, das hat er nicht gesagt. Okay, ich nehme alles zurück, behaupte das Gegenteil.
Genau.
Ja.
Aber jetzt genau, zurück zu nochmal zu den Kochshows. Richtig, also ich glaube, zu Jamie Oliver hätten wir es dann auch, oder fällt dir zu, der hat ja noch eine Show gehabt, also der hat dann irgendwann alles gemacht. Dann hat er noch eine Show gehabt, wo er durch Italien fährt und dann da immer so kleine Abenteuer erlebt in verschiedenen kleinen Dörfern. Das war auch ganz nett. Und das Langweiligste bei Jamie Oliver war meiner Meinung nach, wie er versucht, das englische Schulküchensystem irgendwie umzukrempeln. Ja, das war sehr
krass. Aber das finde ich krass. Also Jamie Oliver ist ja mittlerweile so eine Person, also die steht, der ist einfach erhaben. Weil alle sagen, er hat das Essen weltweit gerettet. Weil er zumindest dem geneigten Mitteleuropäer es wieder cool gemacht hat zu kochen. Und deswegen sind ihm alle so super dankbar. Und deswegen, wenn er sich jetzt hinstellt als ich glaube, guter Koch, aber kein, also er ist kein Künstler in dem Sinne.
Ja.
Ist es aber trotzdem so, dass alle auf ihn hören. Also wenn er jetzt sagt, Leute, wir sollten uns echt mal was überlegen, was wir da in den Schulen machen, dann hat das irgendwie Gewicht. Und ich finde das irgendwie cool, dass er diesen Status erreicht hat.
Ja, aber er hat ja auch einen Punkt. Also es ist ja wirklich so, auf dieser Italienreise zum Beispiel, da ist er auch mal in der Schule. Und diese kleinen Italiener im Schulessen, die haben frischen Parmesan am Tisch, den sie sich drüber rebeln können. Klar, das kostet einfach deutlich mehr bei denen das Schulessen als in England oder in Deutschland. Aber dafür ist es auch qualitativ deutlich hochwertiger. Und er sagt halt, die Leute müssen wieder für Essen auch mehr Geld ausgeben. Also Essen ist so eine wichtige Sache. Und da muss man auch mehr Geld in die Hand nehmen. Zum Beispiel der durchschnittliche Japaner, der gibt die Hälfte seines Einkommens für Lebensmittel aus.
Mhm. Aber die kaufen auch Melonen für hunderte von Euro, nur weil die Netzzeichnung außen drauf schön ist. Ziemlich verrückt.
Tatsächlich?
Es gibt ja diese Netzmelonen, die so ein Netz außen drauf haben. Und anscheinend gibt es da halt welche, die haben dann ein perfektes Netz, die sind dann wunderschön, die gehen dafür tausende von Euro weg, weil es in Japan wohl so ein Ding ist, dass man als Gast, wenn du wohin kommst, dass du Obst mitbringst. Und wenn es dann besonders schön ist, dann ist es besonders toll.
Du, ich würde mich auch freuen, wenn ja, meine Gäste bringen mir meistens Rotwein mit, siehst ja, was passiert. Aber ich würde mich freuen, wenn meine Gäste Obst mitbringen.
Ja, machen sie ja. Es sind im Endeffekt ja Trauben. So.
Obstsalat, ne?
Ja, Klassiker, ja.
Ja, natürlich. Ja, hast schon recht. Aber ich fand es gut, was er machen wollte, aber es war für mich jetzt nicht unterhaltsam, es mir anzugucken.
Ja, total. Also ich finde auch, das Problem ist, wenn er über so Sachen spricht wie Schulessen, dann hat er diesen Bono-Effekt. Man denkt irgendwie, ja, okay, du hast irgendwie so einen Punkt, aber eigentlich will ich sehen, wie du geile Kochshows machst und nicht das Essen in Europa rettest an Schulen.
Ja, das stimmt. Wobei ich Bono auch nicht, ich will jetzt auch kein YouTube hören. Also ich will mit Bono am besten nichts zu tun haben. So privat und geschäftlich.
Ja, da gehe ich lieber mit dem wie Oliver die Kantine als mit Bono irgendwie auf Konzert.
Ja, da hast du recht.
So.
Das geht mir auch so. Auf
jeden Fall, Jamie Oliver ist die Ausgangsbasis für alle Kochshows, die wir jemals sehen werden in Zukunft.
Ja, stimmt. Der hat das salonfähig. Der hat Kochshows salonfähig gemacht. Das war früher irgendwas für ältere Menschen.
Für deine Eltern.
Ja, genau. Die haben sich da Sonntagnachmittag Bioleck reingepfiffen. Und ich habe dann Samstagnacht auf ORF The Naked Chef gesehen. Aber dadurch wurden Kochshows cool. Kurze Zeit später, ich glaube, das ist gar nicht so lange her, kam eine andere Show dann ins Fernsehen, über die wir schon mal kurz gesprochen haben bei Dokus für Männer. Das ist, glaube ich, jetzt auch schon 4 Jahre her oder so. Mhm. Deswegen kann man das ruhig nochmal aufgreifen. Ja. Und zwar heißt diese Show No Reservations mit dem sehr charmanten und coolen, also ich finde das einfach ein cooler Typ, mit Anthony Bourdain, der diese Show eben macht. Da reist Anthony Bourdain, reist bei No Reservations immer in jeder Folge in ein Land oder eine Stadt sogar, glaube ich nur, und geht da so auf kulinarische Entdeckungstour und isst sich dann so dadurch. Und der ist absolut schmerzfrei. Also der isst alles, der ekelt sich auch von nix. Die Show ist jetzt nicht nur ein reiner Schocker, so nur Scheußlichkeiten. Aber so 1-2 Scheußlichkeiten sind eigentlich schon meistens dabei, oder? Bei No Reservations.
Es geht. Das ist in Anfangstagen, ist es ein bisschen anders. Also da muss er auch mal so krasse Sachen machen. Aber es gibt ja noch den Allesesser. Den gibt's ja auch. Wie heißt der? Andrew Zimmer, glaube ich. Also Zimmer ist der auf jeden Fall mit Nachnamen. Und der ist der ist quasi darauf angesetzt, immer diesen ganzen Quatsch zu essen.
Ja.
Anthony Bourdain ist über die Staffeln hinweg, 2 davon könnt ihr auch auf Netflix schauen, wird tatsächlich auch irgendwie politisch im Laufe der Zeit, was ziemlich krass ist. Also ich finde, selbst bei No Reservations erfahre ich, also wenn man das guckt, teilweise mehr über die Lage in einer Stadt oder einem Land, als ich bei irgendeiner Doku im ZDF machen würde. Also ganz verrückt. Er ist ziemlich dicht dran an den Leuten, die das Essen kochen. Und er hat irgendwie Bock drauf. Und das finde ich auch sehr, sehr cool.
Ja, das stimmt. Er ist wirklich mit dem Herzen dabei. Und der Mann liebt Essen. Das kommt auch in jeder Szene, wird das deutlich. Also wie er halt Essen geil findet und wie er sich richtig freut, wenn er was Tolles irgendwie wieder zu essen bekommt, was er noch nie gesehen hat oder sowas. Also Ja, du, aber wie du sagst, der ist halt ganz, aber der kennt, ist völlig schmerzfrei, der setzt sich da irgendwo, bei irgendwelchen Leuten ist er dann eingeladen und das wird unter den schlimmsten Umständen das Essen gekocht, wo ich mir denke, oh, Gottes Willen, da wird man doch krank. Aber der kennt dann nichts, der hockt sich hin und isst dann irgendwie eine hausgemachte Blutwurst, die irgendeine Oma in ihrer Badewanne gemacht hat, haut der sich dann rein, da kennt er nichts.
Also es ist auch ganz unterschiedlich, also es gibt halt Folgen, da ist das auch richtig schick, oder irgendwie cool, dann merkst du, da kennt er sich aus, dann ist er irgendwie zum Beispiel mal in Boston unterwegs oder so. Er selbst hat lang, glaube ich, in New York auch gearbeitet, hat das Les Halles, ein eigenes Restaurant auch gehabt, also der weiß auch schon, von was er spricht, hat auf hohem Niveau auch gekocht, aber er ist halt auch so, er ist so ein Punk halt auch, also es gibt ja von ihm auch dieses, wie heißt das, Geständnis eines Küchenchefs, heißt es, glaube ich, auf Deutsch, wo er einfach berichtet, was so in den 80er Jahren in den Küchen in New York und so abgegangen ist, dass die alle durch die ganze Zeit eigentlich auf Drogen waren und irgendwie Punk
gehört. Er hat geschneit, ne? Hat geschneit in New York die ganze Zeit.
Ja, ja. Also ziemlich krasser Typ und der auch, glaube ich, gerade noch so die Kurve gekriegt hat.
Ja, das stimmt. Der sieht auch verlebt aus. Wenn man ihn so sieht, also da sieht man, der Körper hat was mitgemacht.
Ja, er trinkt auch viel und raucht auch irgendwie viel. Also das Rauchen gibt sich, glaube ich, dann. Aber er trinkt tatsächlich ziemlich viel. In den letzten Staffeln ist auch ziemlich cool. Er hat einen Kumpel, ich glaube, der ist Georgier. Die treffen sich dann auch regelmäßig auf der ganzen Welt, weil der so ein bisschen sein Vermittler ist. Und dann lassen die da irgendwie zu zweit am Tisch zwei Flaschen Wodka an sich reinlaufen.
Boah.
Das ist halt so krass. Und man sieht das ihm halt auch an am Tag drauf. Und was cool ist bei ihm, No Reservations hat so eine Art, wie soll man sagen, also er erzählt im Hintergrund immer noch so ein bisschen, so ja. Er ist auch selbst die Stimme aus dem Off, so was Film-Noir-mäßig hat das Ganze dann.
Das stimmt. Reisen
beschreibt und das ist ziemlich, ziemlich cool. Man merkt auch, da hat er auch wirklich Inspiration her, also er ist auch ein guter Autor.
Das stimmt, du hast völlig recht, dieses Erzählen aus dem Off, das mag ich ja eh sehr gerne. Ich verfluche immer noch Ridley Scott dafür, dass er es aus Blade Runner gestrichen hat, die Stimme aus dem Off, die alles erklärt, finde ich super und das passt perfekt. Also die Atmosphäre der Show ist auch sehr gemütlich. Also das gucke ich auch ab und zu gerade wieder. Gibt's auch auf Netflix natürlich übrigens. Ja, liege ich so im Bett und noch kurz vorm Schlafen hole ich dann das Tablet raus und schaue noch so eine kleine Folge No Reservations gemütlich eingemuggelt. Wenn es draußen ist kalt, schaue ich mir dann so No Reservations auf dem Tablet an. Besondere Empfehlung, die Wien-Folge. Die fand ich ganz stark.
Das wollte ich gerade sagen. Die ist so toll, die Folge.
Ja, ist die beste Folge.
Ich hatte so Lust, nach Wien zu fahren. Im Vergleich dazu, ich weiß nicht, kennst du die Berlin-Folge zufällig?
Nee,
also ich fände jetzt gar nicht. Die Folge, die ist katastrophal, wirklich.
Also, das liegt halt an Berlin.
Ja, er kriegt ja so super scheiße Essen angeboten. Man versucht es halt irgendwie typisch deutsch zu machen, so, aber ist irgendwie doof. Dann geht er irgendwie eine Currywurst essen, find's ganz gut. Und dann sitzt er tatsächlich mit Gregor Gysi irgendwie bei irgendwie typisch deutschem Essen. Und Gregor Gysi, also ist halt irgendwie, Gregor Gysi erzählt ihm halt über die letzten Tage der DDR, weil das, also man lernt, ich habe ja gesagt, man lernt immer was über das Land, und aber er hat einfach keinen Bock mehr, Gregor Gysi zuzuhören. Ich mag ja Gysi eigentlich ganz gern, aber irgendwie war er an der Stelle irgendwie falsch.
Ich kann verstehen, dass er keinen Bock drauf hat, ihm zuzuhören. Also das, ich muss sagen, dieses Politische interessiert mich nicht so. Da war er auch mal Myanmar oder sowas und hat irgendwie über Grausamkeiten erzählt, die vor vielen Jahren da stattgefunden haben. Da denke ich mir so, komm, Bourdain, ist gut jetzt. Das interessiert ich, also dieses politische langweilt mich ein bisschen, ich will lieber wie Bourdain säuft und isst die ganze Zeit. Also, und wie er halt raucht auch.
Ja, ich bin da ganz bei dir. Also das manchmal ist es ein bisschen too much, aber er hat da echt auch so Folgen, dann steht da, ich weiß gar nicht, irgendwo in Südasien und dann siehst du halt da irgendwie, also geht da auf irgendeine Müllkippe und da siehst du halt lauter Kinder und weiß ich, wie viele 100 Leute, die das Essen rausholen. Und das hat mich tatsächlich betroffen gemacht. Viel betroffener, als ich das bei irgendeiner anderen Doku, die ich so normalerweise im Fernsehen vielleicht mal beim Durchseppen sehen würde. Da dachte ich mir echt krass. Und weil er halt auch dann sagt, so Leute, komm, wir packen jetzt ein, ich halte es hier nicht mehr aus. So.
Ja, das stimmt. Das ist für ihn ein bisschen arg. Ja, das Krasse ist halt, die sind so, diese Müllmenschen heißen die, und die sind teilweise in der dritten Generation leben die im Müll. Und von dem Müll. Das ist halt schon heftig, oder? Da musst du mir überlegen, mein Vater war ein Mülldurchsucher, mein Opa war ein Mülldurchsucher, ich bin Mülldurchsucher und kannst halt wetten, dass das Kind von dem dann auch Mülldurchsucher wird.
Ja, es ist halt so krass bei No Reservations, weil du hast eben auch diese Folgen, wo er so Themen anspricht, und dann hast du eben die eben schon erwähnte Wien-Folge, wo er auf dem, ich glaube, Naschmarkt heißt der da.
Ja, der Naschmarkt.
Unterwegs ist, und dann wird er da verwöhnt mit Speck und Käse und Wein. Und er sagt halt, Gott, das ist der schönste Ort der Welt hier, obwohl er am Anfang sehr skeptisch ist, was Wien betrifft.
Ja, stimmt, er hat eigentlich keinen Bock auf Wien am Anfang.
Ja, weil er das sich so für so ein Cotton Candy Land irgendwie vorstellt.
Ja.
Ein bisschen ist es auch so, aber es macht, also ich hatte so Bock nach Wien zu fahren in dem Moment.
Ja, pass auf, das Geile am Naschmarkt ist nämlich an dieser Folge, das können wir auch mal jetzt kurz erzählen, der geht auf den Naschmarkt und kauft beim besten Metzger irgendwie super gutes Kalbfleisch. Dann geht er nochmal weiter zum Italiener, kauft jetzt noch so oder so ein Südtiroler Superspeck, so ein Schinkenspeck und zum Käsehändler kauft sich Käse und denkt, was macht er denn jetzt? Und dann geht er zu so einer alten Bratfrau und lässt sich von deren Cordon Bleu aus diesem quasi das All-Star-Team der Cordon Bleu-Zutaten, hat er sich alles zusammengesucht auf dem Naschmarkt und lässt sich dann ein ultimatives Cordon Bleu braten von der Frau. Das habe ich gesehen, dachte mir, boah, ich muss mir jetzt ein Cordon Bleu in mein Gesicht stecken, sonst flippe ich komplett aus. Ja. Super lecker.
Aber ja, aber so insgesamt, wie gesagt, no reservations. Die Sendung ist über jeden Zweifel erhaben.
Ja, absolut, also, fantastisch.
Ja.
Aber ich glaube, man muss leider Englisch können. Ich glaube, auf Deutsch gibt's die nicht. Die gibt's, glaube ich, nur mit Untertiteln, ne?
Nö, also weiß ich nicht, wie es bei Netflix jetzt ist. Ich habe sie da auch auf Englisch geschaut. Aber ich habe die lief früher auf D-Max. Und da lief sie dann mit, so wie bei Jamie Oliver, auch so drüber gelabert.
So drüber. Also ich glaube, Netflix sitzt nur auf Englisch, leider.
Ja, guckt das trotzdem.
Das ja, super. Also das ist nicht schwer zu verstehen und es geht ja auch eher ums Essen und sowas. Also großartig. Wirklich sehr viel Spaß. Ich hatte auch tatsächlich sogar ein 40-Minuten-Format. Also sie nehmen sich schon viel Zeit, um mal so eine Stadt oder ein Land halt so abzugrasen, abzuessen sozusagen, um das mal ganz unter die Lupe zu nehmen. Also
es ist die beste, es ist die perfekte Kombination aus irgendwie Reisereportage und Kochshow.
Ja, ja, stimmt, hast völlig recht. Ja. Also wirklich, wenn wir gerade drüber reden, bekomme ich Hunger und Bock, das anzugucken. Was gibt's bei dir heute Abend eigentlich noch zu essen?
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich glaube, wir haben noch irgendwie so Halloumi oder irgend sowas da. Und da gibt's auch irgendwie Salat und Kräuterbaguette oder so dazu.
Och, das klingt ja gar nicht so schlecht.
Nö, das
Halloumi ist eine ganz, ganz geile Sache. Ne, ich verwöhne mich heute. Es gibt heute Schnitzel mit Süßkartoffelpommes und Guacamole zu den Süßkartoffelpommes, dann, wo man die halt reindippen kann.
Du bist ja krass. Machst du das selbst dann alles?
Nee, die Süßkartoffelpommes.
Und alles und die.
Ja, das schon. Aber die Süßkartoffelpommes, das ist halt TK, also Tiefkühlware. Und die Guacamole mache ich auch selber.
Ah ja, aber ich habe noch nie Tiefkühl, Dings gab, Süßkartoffelpommes gesehen.
Nee, eben nicht. Deswegen, bei Aldi gibt's die jetzt. Ach, weil die sind ja jetzt auch, das geht ja gleichzeitig mit dieser Burger-Renaissance.
Mhm.
Ist es ja totschick. Ja, ist eben diese Süßkartoffelpommes sind da ja groß geworden. Mhm. Und deswegen, weil die schmecken mir immer so gut. Jetzt habe ich im Aldi zum ersten Mal welche gesehen. Mal schauen, wie sie im Ofen werden. Ich bin noch ein bisschen unschlüssig. Apropos Essen. Gestern war in Augsburg so ein Food Market wieder, weißt du, wo diese ganzen Food Trucks im Kreis stehen und du kannst dich da durchschlawinern,
ja.
Durchessen. Da habe ich was gegessen, ein Philly Cheese Steak Sandwich. Alter Vater. Ja, also die haben so ein Rumpsteak oder Rumpsteak, wie man auch will. Das ist medium gebraten, das schneiden die in dünne Streifen, legen dir das dann in dein Sandwich rein, dann kommt da so heißer Cheddar drüber. Das Brot ist auch schon so richtig geil. Das Brot ist gebraten von diesem Sandwich, muss man sich vorstellen. Heißer Cheddar drüber und dann noch so richtig schön eine scharfe Soße und Jalapenos noch oben drauf. Wirklich, also flippst du aus. Super lecker. 7 €. Also muss man, klar, da ist aber ein ganzes Steak drin, muss man halt auch sehen. Aber das ist eh auf diesen Dingern immer, auf diesen Märkten sind dieses Essen ist immer super teuer.
Ja, da bin ich ganz froh. Das kann ich jetzt natürlich haben, wie ich lustig bin hier, so Food Markets. Was ich letztens, also ein bisschen her, hier lange nach der Museen, da hatte ich das einmal und habe es mir dann letztens nochmal gegönnt. Und zwar, es gibt hier, könnt ihr auch bei Facebook finden, Mr. Zuckerrohr heißt der Typ. Krass, total krass. Die haben so eine Presse und dann fährt der rum, hat seinen Stand und dann holt der original richtiges Zuckerrohr da raus, halbiert das und lässt das durch diese Presse durchlaufen. Das heißt, dieser komplette Zuckerrohrsaft läuft da raus, dann schmeißt er dir ein bisschen Minze rein und kippt da rum drüber und dann kannst du das trinken. Das ist der perfekte Mojito. Das ist so geil, das Zeug.
Das klingt ja super gut.
Und also total bezahlbar irgendwie, so ein großes Ding, kostet halt irgendwie, was weiß ich, 8 € oder was. Das zahlst du für einen normalen Cocktail auch.
Ja, natürlich.
So, und der ist einfach purer Zuckerrohrsaft. Das ist so geil.
Ach Mann, ey, ich hab auch richtig Lust drauf. Das ist echt schlimm. Also, bei Essen und Fernsehen, esst ihr eigentlich vom Fernseher oder macht ihr das nicht?
Das ist schwierig. Wir nehmen uns immer wieder vor, das nicht zu tun, vom Fernseher zu essen. Aber ich muss ehrlich sagen, wenn ich irgendwie abends von der Arbeit nach Hause komme, habe ich keinen Bock, mich hier nochmal an den Esstisch zu setzen irgendwie, nachdem ich den ganzen Tag eh schon da saß. Und das Problem ist auch, ich esse ja deutlich schneller als meine Freundin. Das heißt, ich bin ja irgendwann fertig und sitze am Tisch und schlafe halb ein. Und ich, so,
das also wir reden immer noch über Essen, oder?
Ja.
Ja, das verstehe ich. Und wenn man dazu Fernsehen schaut, dann ist es, ich esse aber langsamer, wenn ich Fernsehen gucke, weil ich bin ja auch noch mit Fernsehgucken beschäftigt. Ich finde, Essen vor dem Fernseher hat einen schlechten Ruf. Ich mach's persönlich, es ist super entspannend abends nach einem harten Arbeitstag. Schönes Essen, schöne Show. Also nicht dieses rote Zappen, sondern momentan schaue ich gerade wieder Pastewka nochmal an, weil da kommt 2018 die neueste Staffel raus und das ist meine liebste deutsche Comedy-Show. Und dann hatten wir jetzt neulich den Sandwich-Toaster aufgebaut, mit perfekten Zutaten außenrum. Überall auf dem Tisch, die besten Zutaten, wirklich saugeil. Dann den Sandwich-Toaster aufgebaut, Pastewka lief im Fernsehen, schönes Bierchen dazu, ein Sandwich getoastet nach dem anderen, wunderbar. Mich sehr gefreut.
Ja, das klingt auch sehr schön.
Das ist sehr, ja, sehr viel Spaß gemacht. Jetzt sind wir dann schon, das sind ja noch eher die älteren Kochshows. Wir sind ja jetzt in der Zeit mit so ein bisschen, wo das moderner gemacht wird. Wir bleiben jetzt nochmal bei Anthony Bourdain. Weil er ist eben ein cooler Erzähler und er hat jetzt eine neue Show, in der er nicht mehr mitspielt, sondern wo er immer nur was erzählt. Und zwar, ich glaube, in jeder Folge wird ein anderer Chefkoch irgendwie begleitet. Magst du uns da diese
Show ein bisschen? Ja, gar nicht mehr so. Also die Sendung ist Mind of a Chef.
Ja.
Und der Titel sagt schon, wie es ist. Also es ist halt produziert von Tony Bourdain und er sagt, glaube ich, ganz am Anfang und ganz am Ende was.
Achso, ich dachte, er erzählt immer was.
Nee, gar nicht so viel. Was halt cool ist, ist, man begleitet immer so eine, ich glaube, eine ganze Staffel lang sogar einen Koch. Und man lernt halt wirklich, man lernt diesen Koch kennen und die Denkweise, die dahinter ist.
Mhm.
Und das ist ganz spannend, weil die sehr, sehr unterschiedlich sind. Einmal ist man, ich habe jetzt gar nicht alle auf dem Schirm, aber einmal ist man zum Beispiel mit David Chang unterwegs. Der ist halt irgendwie, der ist Ami eigentlich, Amerikaner,
ja.
Irgendwie hat aber irgendwie koreanisch-japanische Wurzeln. Und dann ist er halt auch mal dort unterwegs und dann erklärt er halt, was er zu Hause gegessen hat, zeigt was seine Mom ihm gekocht hat. Dann ist man mit ihm auf irgendeiner Food Convention unterwegs, wo er auch einen Vortrag hält über das, was er gerade macht. Er lebt mit, wie er irgendwie Gerichte dafür entwickelt. Dann sieht man, wie er, dann fliegt er nach Japan, dann sieht man, wie er da unterwegs ist, sich inspirieren lässt. Die Arbeit in seinem Restaurant, sehr cool. Wir schauen vorbei im Noma. Das ist, glaube ich, Kopenhagen, wenn ich mich nicht irre. Irgendwie dieses weltbeste Restaurant. Und sieht halt, wie die da Sachen entwickeln, dass die, also da steckt da so ganze Ideen dahinter mit, weiß ich, wir nehmen nur Sachen, die hier im Umkreis wachsen oder Sachen, die nur irgendwie hier von der Küste kommen, wo die dann auch sagen, okay, wir sind irgendwie jetzt gerade aktuell das weltbeste Restaurant, aber wir machen jetzt übrigens dicht einfach in einem halben Jahr und öffnen woanders was ganz anderes.
Mhm.
Total verrückt. Und dann ist man auch in Norwegen unterwegs mit einem Koch, der dann irgendwie dann auch erzählt, wo er irgendwie draußen auf dem Land irgendwas mit Moosen macht und was überhaupt die ganze Idee hinter dem, also das Essen muss ja dann zum Restaurant passen und zur, also zu allem, weißt du, also das ist ja gesamte Rezepte. Das sind sehr moderne Köche und in der letzten Staffel, die ich jetzt gesehen habe, ist es auch so, dass die sich dann alle zufällig oder mehr oder weniger, ich glaube, es ist sogar bei No Reservations in einer der letzten Folgen, dass er auf einer Food Convention ist, Tony Bourdain, wo dann die weltbesten Köche kommen und da lernen irgendwie mit Zutaten irgendwie auch, glaube ich, aus Japan oder was zu kochen. Und da sind auch ganz viele von diesen Köchen von Mind of a Chef dabei.
Also ich habe die ersten paar Folgen jetzt gesehen. Gleich die erste Folge, glaube ich, ist für dieser Chang in Japan ist eine Rahmenfolge. Es geht nur um Rahmen in dieser Folge. Das ist diese japanische Nudelsuppe, die überkrass schmeckt. Also ich bin großer Rahmen-Fan, aber in Deutschland kriegt man kaum guten Rahmen her.
Du kriegst dann noch fast selber machen. Instant-Ramen-Geschichten bei uns.
Ich
bin jetzt in Berlin auf der Suche nach einem guten Ramenladen, weil das halt ziemlich verrückt ist, weil du hast ja noch, es ist ja eigentlich nur so eine, also es geht viel um diese Brühe, die da machen.
Ja, das ist ja ein großes Thema.
Und dann diese Einlegefleischelemente und Ei oder was auch immer da reinkommt.
Ja.
Total verrückt. Und genau, du wolltest erzählen, dass diese Folge ist krass.
Ja, also es ist, der ist in mehreren Rahmenläden. Es geht ein bisschen hinter die Philosophie hinter dieser Suppe. Und es ist auch wieder, diese Doku macht das, was ich ihm so schätze, die macht mir richtig Bock auf geile Nudelsuppe. Also ich erwarte von so Kochshows, dass die mir richtig Lust machen auf das Essen, um das es da geht. Das ist mir das Wichtigste eigentlich in dieser Kochshow. Und das macht Mind of a Chef eben sehr, sehr gut. Der Star ist nicht der Star ist das Essen eigentlich immer. Und das muss, so soll es eigentlich auch sein in solchen Shows, dass das Essen das Wichtigste ist. Total. Und das macht Mind of the Chef eigentlich sehr, sehr gut. Also gerade diese Rahmenfolge ist sehr empfehlenswert. Macht sehr viel Spaß.
Ja, das war ziemlich cool. Und das ist auch, also du begleitest halt, wie gesagt, über eine halbe oder eine ganze Staffel immer einen Koch. Das kann dann mal sein, dass man sich mal denkt, oh, jetzt würde ich gerne mal jemand anderen sehen. Das kann schon mal vorkommen. Aber dann hast du wieder so gute Folgen dabei. Ich glaube, eine britische Köchin ist auch noch mit dabei. Und es gibt zum Beispiel auch eine Folge, da ist man mit diesem Norweger dann unterwegs. Dann ist er draußen einfach unterwegs mit einem Kumpel, glaube ich. Die zelten dann irgendwo draußen auch in Norwegen und dann sagt er, guck mal hier, ich habe das mitgebracht und das, lass uns mal noch hier das und das organisieren und dann holen der irgendwie Moos und macht irgendwie, also er isst das Moos dann nicht, aber er nutzt das irgendwie, um einen Geschmack irgendwo ranzubekommen. Also wie gesagt, es geht halt um Mind of a Chef, es geht um die Denkweise von diesem einen Koch jeweils und man steigt wirklich ein und man merkt, okay, der hat nicht einfach irgendwo einen Laden geerbt und macht da halt ja jetzt irgendwie, es gibt bei dem halt so alles Mögliche, was ich vorhin gemeint habe, so nichts richtig, sondern hinter der Philosophie, wie in der Küche gearbeitet wird, wie die miteinander umgehen, wo die ihre Sachen herbekommen, das ist eine große Gesamtidee, die dahinter steckt. Das ist wirklich sehr cool.
Ganz ähnlich funktioniert das Netflix Original, die Show Chef's Table. Jede Folge dreht sich um einen berühmten Sternekoch und es geht um seinen Werdegang. Also das klingt erstmal ein bisschen langweilig, weil mich interessiert eigentlich nicht der Werdegang von so einem Typ, aber das wird auch immer wieder verknüpft mit den Gerichten, die er kocht und wie seine Kochphilosophie ist und warum er was kocht. Und auch da das Essen ganz arg im Vordergrund. Es geht auch darum, woher beziehen die das und wie wird das hergestelltes Essen überhaupt. Also das hat ein ganz ähnliches Prinzip, aber halt nur 40 Minuten pro Koch hat eben diese Serie Chef's Table, kann ich auch sehr empfehlen. Die hast du noch gar nicht gesehen, oder?
Ich habe, glaube ich, mal reingeschaut, aber ich habe tatsächlich, ich weiß nicht, bin nicht dran hängen geblieben irgendwie.
Also das aber kann ich auch empfehlen, macht viel Spaß, ist eine gute Show.
Kannst du mir was über die Bilder erzählen, die in der Show passieren? Weil, also mir ist aufgefallen bei Mind of a Chef, die Aufnahmen, die da machen, und ich rede jetzt nicht nur von in der Küche und wie der Teller aussieht, sondern auch dann in der Natur, also zum Beispiel, da sind sie draußen und grillen draußen und dann haben die so Aufnahmen von dem Feuer und so. Das sieht so krass aus, das ist so High-End alles, das sind so tolle Aufnahmen, wo ich mir immer denke, das habe ich in vielen Dokus, die ich irgendwie auch mal irgendwie im Fernsehen gesehen habe, habe ich, also gerade deutsche Sachen, ich habe das Gefühl, da können die probieren, was sie wollen, das sieht so geil aus.
Ja, aber das ist ja auch, das sind jetzt eben die neue Art, Dokus zu machen, ist ja ein bisschen weg von nur Informationen vermitteln, sondern jetzt so Dokumentarfilme haben wir jetzt auch gelernt, hoppala, Einstellungen sind auch wichtig und sowas, ja, und die setzen dann auch eher filmische Stilmittel in ihren Dokus ein. Das macht die Dokus heutzutage eben auch sehenswert vom Filmischen her und nicht nur von den Informationen, die man bekommt von der Doku, sondern die Kameraarbeit hat sich da halt sehr weiterentwickelt bei der Dokumentation heutzutage und das sieht man eben sehr, sehr gut, finde ich, in diesen Essensdokus. Wie das Essen in Szene gesetzt wird oder wie das Kochen in Szene gesetzt wird, das finde ich, ist teilweise unfassbar. Ja? Gerade eben, wie du sagst, solche Aufnahmen, da gibt's auch so einen skandinavischen Koch, der macht alles immer draußen in der Wildnis eigentlich und grillt dann da, grillt halt wie Wikinger früher gegrillt haben, super oldschool und das ist super cool gefilmt auch und eingefangen. Deswegen macht das auch so Spaß, sich das anzugucken. Denn an sich, ich bräuchte keinem alten Fatzke beim Grillen zugucken, wirklich nicht. Aber das ist halt sehr, sehr gut gemacht und deswegen macht es Spaß.
Es ist halt so ein bisschen, als ob ich irgendwie bei Pinterest rumscrolle. So, das sieht alles so krass aus und ich weiß auch, wahrscheinlich werde ich das niemals nachkochen. So, weil das einfach zu krass ist. Also teilweise sind das irgendwie 4 Zutaten, aber ich sehe die Zubereitung und denke mir, okay, wie du das gerade machst, irgendwie, das kriege ich so nie im Leben hin. Aber ja. Ich möchte das alles auf meine Liste setzen und sagen, okay, das ist geil, gib mir bitte mehr davon.
Mhm. Ja, verstehe ich. Also mich inspirieren diese Shows auch nicht nur um zu essen. Also Essen, das kann ich auch ohne Inspiration. Aber sie inspirieren mich halt auch zum Kochen. Die machen die nicht nur Bock aufs Essen, sondern solche Shows, eben diese, wo es dann um die Köche auch geht, ich finde, die animieren einen, bisschen mehr Mühe reinzustecken in seine Gerichte und nicht nur einen alten Scheiß zu kochen, den man seit 5 Jahren kocht, sondern auch mal was Neues auszuprobieren. Und die wecken auch so richtig, die machen mir sehr viel Bock, in der Küche mir Mühe zu geben. Und das hat sich jetzt so, früher war das halt immer nur so zweckmäßig, ich koche was, damit ich danach was Schönes essen kann, fertig aus. Mittlerweile ziehe ich aber auch Spaß aus der Tätigkeit des Kochens an sich. weil es ist so irgendwie was ganz Gemütliches für mich auch. Ich habe dann mein Messer und was zu schneiden, den Herd, alles, mache mir einen richtig schönen Podcast an oder irgendeine coole Playlist, höre ein bisschen Musik oder den, wie gesagt, oder den Podcast halt an und koche dann gemütlich in der Küche mein Essen und probiere auch mal was Neues und sowas. Und das haben diese Shows auch geschafft, mir Bock zu machen. Das, also wieder mal kochen, mir mehr Mühe zu geben. Das finde ich auch einen sehr tollen Nebeneffekt, den diese Shows halt haben.
Die, vor allem, die führen auch immer dazu, dass ich mir denke, oh, ich hätte gerne mal so ein geiles Küchenmesser irgendwie. Geht's dir auch so, wenn du das siehst?
Ich habe den Titanium Pro Messerblock. Also, und den Nicer Dicer. Ich habe beides. Das heißt, ich bin völlig ausgerüstet.
Das ist nicht schlecht. Ich denke, ja? Ich hätte gerne so ein geiles, so ein Damascener Stahlmesser. Einfach, mein Kochen wird wahrscheinlich deswegen nicht besser irgendwie. Aber ich finde, man tendiert dann dazu, so zumindest geht's mir so, ich möchte mich dann auch inszenieren beim Essen. Wie du es gerade gesagt hast, so, man macht dann sich dann die richtige Musik an. Das Licht muss am besten noch stimmen, dass das Essen auch geiler aussieht, wenn man es kocht irgendwie. Ja. Das ist total verrückt, aber es macht so viel mehr Spaß einfach.
Ja, das stimmt. Also bin ich völlig bei dir. Auch so ein richtig geiles Messer ändert schon was, denn pass auf, wie beim Joggen. Wenn du joggen gehst, in deinen ganz normalen Sachen, irgendwie so kurze Hose, T-Shirt, Schuhe, fertig, gehst halt joggen. Aber dann kaufst du irgendwie so ein richtig geiles Under Armour Shirt oder irgend sowas wie so ein Profisportler, dann macht das Joggen auch schon mehr Spaß. Dann ist das schon ein bisschen cooler. Dann fühlt man sich halt ein bisschen geiler und dann macht's mehr Spaß. Mit dem Kochen ist es ganz genauso. Man fühlt sich dann halt ein bisschen geiler, während man kocht und dann macht's halt mehr Spaß, wenn man ein cooles Messer hat. Ja, ist einfach so.
Das ist wie wenn man draußen irgendwie rumläuft und man ist ein bisschen scheiße und dann hört man aber Lichtspielhaus dabei und denkt sich, ich bin viel cooler. Das ist cooler genau. Als die, die ich da gerade anhöre.
Ganz recht. Keine große Kosten. Wir werden euch auf cooler als die bin ich immer noch, kann man sich denken.
Ja, das ist das Ziel des Ganzen.
Hast du noch eine Kochshow oder ich hätte mich noch einen kleinen Geheimtipp noch.
Ja, dann sprich.
Ich habe neulich war ich bei meinem Bruder zu Besuch. Mein Bruder hat einen sehr, sehr großen Beamer. Und irgendwann sind alle schon eingeschlafen, haben ein bisschen was getrunken und dann, ich zeig dir mal was und hat mir dann Man vs. Food angemacht. Das ist einfach ein dicker Typ, der durch Amerika reist und dort Riesenportionen auffrisst.
Ich glaube, den habe ich mal gesehen, ja.
Das ist super. Und dabei hat er schwitzt wie ein Schwein, aber hat immer seine dicke Lederjacke noch an dabei. Die zieht er aus irgendeinem Grund, zieht der Dummkopf die nicht aus. Und dann sieht man einfach nur diesen ungesunden Menschen, der im Lauf der Show immer fetter wird, wie er sich irgendwelche Fastfood-Riesenportionen reinzieht. Aber es ist teilweise auch richtig geiles Essen. Zum Beispiel so ein Hummer-Sandwich. Da ist ein ganzer Hummer verwurstet in einem Sandwich. Sieht mega gut aus. Also Man vs. Food kann ich auch empfehlen.
Das ist mehr so unser Niveau eigentlich, habe ich auch das Gefühl.
Ja, genau. Richtig, ja. Das sind wir dann angekommen.
Lichtspielhaus versus Podcast.
Also ansonsten, bei mir wäre es eigentlich jetzt mit Essensshows, fällt mir jetzt spontan eigentlich keine mehr ein.
Ich habe jetzt auch ein bisschen Hunger. Vorhin habe ich noch so eine Rosinenschnecke gegessen. Die lag jetzt ein bisschen rum, aber durch dieses leckere Bier, ich möchte das nochmal erwähnen, Buddelschip mit Schnagger, das war echt gut und jetzt habe ich auch echt Lust, was zu essen.
Ja, ich freue mich auch mega auf mein Schnitzel mit Süßkartoffelpommes und Guacamole. Oh, wenn ich gleich in die Küche schön das Schnitzel machen, anbraten, die Guacamole nebenher, es wird ein Traum. Freue mich schon drauf.
Ich bin aber super gut. Ich bin jetzt auch ein bisschen beruhigt. Ich bin gerade ein bisschen froh, dass ich nicht jedes Mal die sozialen Missstände in Vietnam aufdecken muss, wenn ich was Gutes essen will.
Nee, das stimmt. Das überlassen wir lieber Anthony Bourdain, der kann das machen.
Ja. Dann würde ich sagen, also jetzt, wenn ihr jetzt keinen Hunger habt, dann kann ich euch auch nicht helfen. Ich hoffe, ihr habt irgendwas Knuspriges auf beiden Seiten getoastetes in der Nähe.
Außer ihr seid Sting.
Genau. Also jetzt kommt der Sting-Moment. Der Sting-Moment ist übrigens, wenn ihr euch immer so ein bisschen halbgar fühlt. Das ist der Sting-Moment. Ansonsten, wir sprechen demnächst auch wieder über richtige Sachen. Ihr könnt uns gerne Themen vorschlagen, auch mal irgendwie ganze Schauspieler, die wir besprechen sollen, vielleicht auch wirklich Themen. Also unsere Themenkasten mag ich persönlich ja immer fast am liebsten. Ansonsten werden wir demnächst, ich werde heute damit anfangen, endlich die Defenders zu schauen, werden wir darüber sprechen. Ansonsten, demnächst kommen auch ein paar coole Sachen im Kino wieder. Thor Ragnarök steht an.
Ach, super. Blade Runner, der neue. Du musst unbedingt noch den alten Blade Runner vorher sehen, denn ich will unbedingt über Blade Runner sprechen. Ich meine, Blade Runner ist einer meiner Lieblingsfilme und Ryan Gosling spielt auch noch mit. Besser wird's nicht. Gut, Jared Leto ist auch dabei, den braucht kein Mensch, aber ich glaube, sogar der kann das nicht versauen.
Wahrscheinlich nicht, ne. Das wird aber, das ist ja schon ultimativ. Das wird gut. Ja, viele coole Sachen und ja, es geht wieder los. Wir sind wieder da.
Sommerpause ist vorbei. In diesem Sinne können wir den Deckel auf den Topf jetzt drauf machen. Wir können das Essen eintüten. Mein Name ist Sascha.
Mein Name ist Matthias und ich sag mal guten Appetit und wir sind die Sendung.